Vielleicht ergänze ich da noch kurz was. Also diesen Satz, den wird man vermutlich auch nicht in irgendeinem klassischen Meta-Lehrbuch so lesen. Trotzdem hat er natürlich die ganzen Lehren von Meta hinter sich. Der bezieht sich darauf, dass wir ja manchmal mit unseren ungelösten Themen so hadern. Wir kreisen dann so und wollen eine Lösung finden. Und manchmal strengen wir uns auch so an und sind angespannt. Und letztendlich sind das alles Zeichen von Dukkha. Ja, also so. Und Metta ist etwas, wie unser Herz auf Dukkha antwortet. Metta und Karuna vor allen Dingen auch, Mitgefühl. Und wenn wir so einen Satz in uns finden, der sagt, alles gut, da sind schwierige Themen, aber möge ich die Geduld haben, möge ich in Frieden sein damit, dass es diese ungelösten Themen gibt, wo ich auch noch gar nicht weiß, wo es weitergehen soll. Das verändert unsere Beziehung dazu. Und das ist die Haltung von Metta tatsächlich. Ja. Und von daher hört ihr, also das ist so speziell für eine bestimmte Art zu denken, war so ein Metta-Satz, so bezogen auf Themen, die eben nach Lösungen rufen oder verlangen oder so, oder vermeintlich verlangen. Da, genau da kann ja Dukkha sitzen. Und so kann man durchaus also ein bisschen diese Sätze anpassen. Ja, aber man muss eigentlich so verstehen, dass sie, das sind keine Wünsche, die wir uns erfüllen wollen, sondern das ist etwas, was unsere freundliche, tiefgeduldige Haltung stärkt und uns daran erinnert, weil uns sonst manchmal unser Verlangen, Lösungen zu finden und unsere Abneigung gegen alle Schwierigkeiten und alles Unangenehme im Leben, das packt uns so und reißt uns mit. Aber wenn wir eine Haltung von Wohlwollen haben, dann können wir uns eben, dann können wir davon gehalten sein. Und solche Sätze wie dieser Satz, den du gerade noch mal erwähnt hast, der hilft uns dann eben dabei. Danke. Gerne. Das ist wirklich gut zu hören. Vielen Dank, Helga. Das freut mich sehr. Sehr gerne. Vielleicht nochmal zur Anstrengung. Also es gibt immer in den Dharma-Lehren gibt es dieses Anstrengungslose und sich anstrengen. Beides können wir an verschiedenen Stellen in den Dharma-Lehren lesen. Und sich nicht anstrengen, worauf du dich vielleicht gerade bezogen hast aus dem letzten Jahr. Da ist das, also das wird so anstrengend, wenn man das unbedingt in einer bestimmten Form erleben will. Vielleicht ein bestimmtes Gefühl beim Metta erleben will, ein bestimmtes Gefühl von Herzöffnung oder Wohligkeit oder Wärme oder helles Licht oder was auch immer wir uns vorstellen, was man jetzt erleben müsste. Und dann wird es eine sehr anstrengende Sache. Wenn wir da dieses Ich will das und das erleben, loslassen können, dann wird es anstrengungslos und man ist eben gehalten in dieser Metta-Praxis, man vertraut sich der Praxis an und das nimmt so viel von dieser Anstrengung daraus. Also wir diskutieren gar nicht mehr dann irgendwann, ist das eine wertvolle Praxis oder nicht, sondern Vertrauen auf diese Praxis und Vertrauen auf Dharma natürlich auch. Und dann gibt es sowas wie rechte Anstrengung oder weise Anstrengung, weises Bemühen auch, das ist etwas, dass wir tatsächlich dranbleiben, dass wir uns nicht so schnell abschrecken lassen, wenn es mal schwierig wird, dass wir nicht so schnell aufgeben und nicht so schnell sagen, ah, funktioniert nicht oder ist nichts für mich, sondern einfach mit einer gewissen Beharrlichkeit dranbleiben und die Übung machen oder auch an Texten, vielleicht wenn wir Sutren lesen oder andere Bücher lesen und das erschließt sich einem nicht sofort, so dass man eine gewisse Beharrlichkeit entwickelt und das einfach noch ein zweites Mal liest oder drittes Mal liest oder auch mal nachfragt. Also es ist ja ganz wichtig, so auch Sachen, wo man sich nicht sicher ist, wie das gemeint ist, die auch zu klären. Ja, und das ist so ein rechtes Bemühen auch. So, das heißt, dass man eine gewisse Beharrlichkeit dann da dran. Aber die ist nicht so selbstzentriert oder ego-getrieben, sondern die ist einfach, weil man sich danach sehnt, diesen Dharma besser zu verstehen, einfach wissen will, um was geht es hier eigentlich wirklich. Und merkt, das ist etwas, was mir so tiefgehend gut tut, Da muss ich mehr drüber rausfinden. Das ist so diese Motivation hinter der weisen Beharrlichkeit oder dem weisen Bemühen. Also das ist feine Abgrenzung. Okay, dann sitzen wir noch mal einen Moment in Stille. Falls ihr noch Nachfragen gleich habt, könnt ihr gerne noch mal kommen. Schauen mal. Ja, vielleicht noch mal zum Körper. Also je nachdem, welche Anleitungen wir hören und lesen, also gerade im Theravada-Buddhismus ist es ja manchmal so, dass der Körper nicht besonders in den Mittelpunkt gestellt wird, häufig sogar auch nicht sehr positiv, wohlwollend beschrieben wird. Ich habe immer gemerkt, das ist nicht mein Weg eigentlich, sondern es gibt andere buddhistische Schulen wie im Mahayana und auch insbesondere im Vajrayana. Wird mit dem Körper meditiert. Der Körper ist wichtig. Die Energien im Körper sind wichtig und die Bewegungen sind wichtig und der Energiefluss und das Herz und Bereichen und so weiter. Ja, also man kann da ganz unterschiedlich rangehen. Und ich finde, so wie du auch gerade beschrieben hast, wenn wir unseren Körper wohlwollend mit einbinden, egal in welche Meditation, aber für die Metta-Meditation bietet es sich ganz besonders an, dass er da also sozusagen Platz hat, dass er Raum hat, dass er mittendrin ist in der Meditation, dass die Energien mitgenommen werden, die Rhythmen des Körpers, ja, nicht nur der Atem, sondern manchmal auch merkt man seinen Herzschlag oder den Puls oder diese feinen Empfindungen, also wenn man mit den Füßen auf dem Boden ist, also gerade jetzt im Sommer, also vielleicht sitzt ihr auch barfuß dann da morgens, das ist eine sehr schöne Empfindung, die man da hat, und das ist unser Leben, so wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, es ist Teil dieses Metta für ein Selbst, Wohlwollen für ein Selbst, dass man nicht vor lauter Spiritualität seine Körperlichkeit so marginalisiert in gewisser Weise, so sagt er, ach, das ist nur der Körper, und ja, so, sondern ihn, so wie er jetzt gerade ist, mit einbezieht in die Meditation. Weder ihn besonders wichtig und groß machen, so, noch ihn verdammen und klein machen, sondern der ist einfach einer von den fünf Skandhas. Körperlichkeit. Also das ist ein Aspekt unseres Lebens sozusagen. Das sind Skandhas. Und das nicht auszuschließen aus der Metta-Meditation macht die Metta-Meditation, Metta-Praxis für mich vollständig. Also die Frage ist, wie sollen wir praktizieren, damit wir also das, was wir in der formellen Meditation morgens machen oder egal zu welcher Tageszeit, dass wir das nicht vergessen in den restlichen 23,5 Stunden des Tages. Und das ist wirklich die Frage ist tatsächlich, was hilft mir, mich zu erinnern daran? Weil Dharma-Praxis findet ja nicht nur in der Meditation statt. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Dharma-Praxis. Sondern das ist, wenn wir meditieren, dann üben wir den Herz und Geist auf eine ganz spezielle Weise, und bei der Metta-Meditation fokussieren wir eben insbesondere auf liebende Güte und dann auf die anderen Qualitäten, auch wie Mitgefühl, mit Freude, Gleichmut. Und das sind Qualitäten, wenn wir uns nicht, also Erinnerungspunkte sozusagen setzen für den Rest des Tages, dann ist es tatsächlich so, wie du gerade beschrieben hast, man vergisst es glatt. Wir sind dermaßen vergesslich, das ist, ja, und dann kommen andere Themen dann noch, und dann wird man vielleicht irgendwie beruflich beansprucht, oder dann kommen irgendwelche Nachrichten, die man liest oder anschaut, oder die Familie will was von einem oder Nachbarn, es ist auch egal, also jedenfalls irgendwas ist dann immer, und man ist auf nicht nur einfach abgelenkt, sondern sieht die Welt auch wieder so, wie wir sie gewohnt sind zu sehen. Man rutscht so in seine alten Stressmuster rein, oder man rutscht in seine Ego-Muster rein, man rutscht in seine Ängste rein und so weiter. Und das regiert sozusagen wieder unser Verhalten und unsere Entscheidungen. Und am Ende des Tages erinnern wir uns, Mann, da war doch eine Metta-Meditation am Morgen. Wo ist die eigentlich geblieben? Rest des Tages. So, dafür ist es wirklich gut, Anker zu setzen. Und wenn wir diese Sätze von Metta üben, dann sind das tatsächlich Sätze, die kann man den ganzen Tag über üben. Nicht nur in der Meditation, sondern jederzeit. Also ein ganz simpler Satz wie möge ich glücklich sein, der ist jetzt relativ eingeengt auf die eigene Person, aber manchmal ist das genau das, was das Richtige und alles, was geht. Und dann sagt man sich einfach diesen Satz immer wieder, möge ich glücklich sein, möge ich glücklich sein. Oder wenn wir ein bisschen mehr Spielraum haben, dann kommt man vielleicht zu dem klassischen Satz von mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle glücklich sein. Ja, mögen alle in Frieden sein, mögen alle Wesen in Frieden sein, mögen alle Wesen frei sein von Leid und Schmerz. Und egal, an was man dann denkt, ob man, was es sich mit seiner Familie zu tun hat und es gibt vielleicht manchmal ein bisschen schwierige Zeiten oder Gespräche und man erinnert sich zwischendurch an so einen Satz, weil der sich inzwischen etabliert hat. Man hat ihn geübt, ihn zu denken. Wie ein Mantra im Grunde genommen. Das denkt man einfach immer wieder. Und das entfaltet dann seine eigene Kraft. Also wenn ich, wenn man vielleicht ein Klärungsgespräch mit jemandem führt und man hat sich sehr darin geübt, schon vorher über längere Wochen, weil man das zur eigenen Praxis gemacht hat, regelmäßig zu denken, mögen alle Wesen glücklich sein. Und sich immer wieder bewusst zu machen, dass wirklich niemand eigentlich streiten will und leiden will. Das sucht sich keiner so aus, sondern wir aus Gewohnheit machen wir das mehr so. Dann haben wir eine bestimmte Haltung entwickelt. Und man kann, erinnert sich schon fast, also es kann passieren, dass man mitten in einer Klärung oder Streitgespräch sogar sich erinnert, boah, eigentlich ist es so, dass keiner wirklich leiden will. Weder ich noch der andere. Ja, möge der andere auch glücklich sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das jetzt gehen soll. Das ist wieder so ein offenes Thema, ein ungelöstes Thema. Wie soll das jetzt gehen? Aber es nimmt so ein bisschen die Schärfe daraus. Das lässt einen anders gucken, um Lösungen zu suchen, zum Beispiel, um Lösungen zu finden auch. Und wenn ich, man kann, wenn man so einen Satz hat, der gut für einen passt, dann ist es wirklich eine gute Idee, den regelmäßig zu sagen. Also mindestens einmal in der Stunde. Es kann aber auch 10-mal in der Stunde sein. Immer und immer und immer wieder, bis es sich verselbstständigt. Nichts anderes sind die vielen Mantren, die man gerade auch im Mahayana-Buddhismus hat. Also da werden Mantren immer wieder wiederholt, um das Herz auszurichten. Also das klassische Mantra von Bodhisattva Avalokiteshvara, das ist Om Mani Padme Hum. Avalokiteshvara ist der Bodhisattva, also so quasi die Verkörperung des Mitgefühls. Das ist ein Bodhisattva, das sind freie Wesen, die den anderen Lebewesen dienen, damit sie auch erwachen, damit sie quasi Erleuchtung finden. Und das Mantra, was zu diesem Bodhisattva gehört, zu dieser Geistesverfassung gehört, ist Om Mani Padme Hum. Das ist ein bisschen zu viel, das jetzt alles im Detail zu erklären, was damit verbunden ist, aber sowas würde man zum Beispiel, könnte man den ganzen Tag über im Hintergrund sich wiederholen. Und das gibt dem, also das gibt Herz und Geist eine Ausrichtung auf Mitgefühl. Also je länger man das macht, es gibt eine unerschütterliche Ausrichtung auf Mitgefühl. Etwas leichter ist es so, wenn man zum Beispiel also entweder so einen Metta-Satz nimmt, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen in Frieden sein, möge ich mit mir in Frieden sein. Oder wenn man sich auf den Buddha ausrichten will, kann man einfach sagen, Namo Buddhaya. Ich verneige mich vor dem Buddha in mir natürlich. Ne? Ich verneige mich vor dem Buddha, vor dem der. Vor dem im Geist, was frei ist, was den Geschmack von Freiheit kennt. So. Also wenn euch solche Sätze interessieren, da können wir vielleicht dann nochmal, kann ich nochmal gucken, was ich euch dazu noch schicken kann. Aber es ist eben etwas, wie wir uns regelmäßig erinnern. Und ohne das wird es uns immer wieder entgleiten, sondern wir müssen den Geist einfach immer wieder in der Richtung stimulieren. Es geht auch mit Karten. Wo man sich so einen Satz draufschreibt. Es geht auch mit Bildern. Also diejenigen von uns, die viel mit Bildern anfangen können, ihr könnt auch einfach etwas, was für euch Liebe und Mitgefühl verkörpert, in seinen größten Formen, das kann man einfach als Bild dahin hängen, wo man häufig dran vorbeigeht. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel auf meinem Also auf meinem Handy, wenn ich das Handy, wenn ich mein Telefon öffne, dann kommt als erstes ein Bild von Mahabodhi-Tempel in Bodh Gaya. Das ist der Tempel, wo der Buddha erleuchtet, Erleuchtung fand. Und dann kommt ein Buddha-Bild, wenn ich einmal wische. Ja, das ist, ich kann mein Telefon nicht benutzen, ohne immer diese beiden Bilder zu sehen. Und das ist das Einfachste, was man machen kann, also, denke ich. Ja, vielleicht habt ihr andere Wege. Also, okay. Also, es ist ganz schön, das zu hören. Und mir fällt noch dazu ein, das ist, also, weil du auch gesagt hast, warum, also da war so, warum mache ich das? Und das Matyurikas-Text auch. Also ich glaube, etwas, was wirklich ganz wichtig ist für die Dharma-Praxis ist, dass wir unsere Motivation immer wieder überprüfen. Die Motivation, warum wir Dharma praktizieren, ist wirklich um letzten, die größte Motivation ist wirklich zu erwachen, komplett zu erwachen, wie der Buddha. Und diese Ausrichtung, die darf da auch ruhig sein. Nicht, die darf da nicht nur sein, sondern letztendlich, wenn man wirklich Dharma praktizieren will, wirklich tiefer in die Weisheitslehren eintauchen will, dann muss die da sogar sein. Weil wir kommen, also das ist, das gibt so viel Energie, das gibt so viel Möglichkeiten auch, wie wir gerade auch also Bemühen finden, wirklich genau zu praktizieren, dranbleiben und so. Und dieses Ausrichten darauf und sich öffnen, auch genau wissen, wir sind nicht so wie Siddhartha, der das von sich heraus gefunden hat, sondern wir brauchen auch Anleitungen und wir brauchen Übungen dafür und wir brauchen alles Mögliche. Aber das macht man sozusagen, das ist wirklich etwas, was, also wir sehen das in der Dharma-Praxis als etwas an. Das ist nicht so etwas, um unseren Alltag zu bewältigen, sondern diese Weisheitslehren sind etwas, die im Grunde genommen unsere ganzen Irrtümer über uns selbst und die Welt, die haben das Potenzial, alles komplett aufzuklären. Und das ist so groß, dass die meisten von uns eigentlich wirklich schrittweise da reingehen müssen. Das wäre wirklich schade, viel zu früh aufzuhören und zu sagen, na, läuft ja einigermaßen, so, sondern wirklich da sagen, wow. Dass ich, wenn man merkt, dass Dharma etwas hat, was uns neugierig werden lässt, sagt, wow, das ist interessant, das ist, das stellt mein Weltbild so tatsächlich ein bisschen in Frage. Wenn ich wirklich tiefer schaue, was zum Beispiel Vergänglichkeit bedeutet, was es bedeutet, dass alles in Bewegung ist, was bedeutet, dass alles abhängig entsteht und vergeht. Also solche Lehren, die habe ich ja in diesem Kurs jetzt noch nicht so weit dargestellt, aber die gehören natürlich dann da mit rein. Und wir haben eine Basis von Liebe und die vertieft sich auch. Ja, also das heißt, unser Leben, wenn wir uns wirklich ausrichten auf das, was der Buddha erklärt und uns dem sozusagen verschreiben, die Entwicklung von Weisheit und Mitgefühl oder Vertiefung von Weisheit und Mitgefühl, dann ist das etwas, was uns so nährt. Aber da, also es wird immer wieder angeleitet, dass wir, also meine Lehrer, die werden nicht müde, das uns zu erklären, wenn wir uns hinsetzen für formelle Meditation oder schon, wenn wir aufstehen morgens, diese Motivation zu überprüfen. Ja? Mache ich das jetzt nur, um besser drauf zu sein oder nur, um gut durch den Tag zu kommen oder um mit meinen schlechten Gefühlen klarzukommen? Ich meine, das ist schon groß, ehrlich gesagt. Aber was die eigentliche Motivation für Dharma-Praxis ist tatsächlich so, wow, ich möchte das so viel wie möglich in meinem Leben an Verstehen, Weisheit, Liebe, Mitgefühl entwickeln, Vertrauen entwickeln. Und diese Anleitungen, die sind dafür geeignet, das ist das Tolle daran. Und, so. Und insofern, also das spricht eigentlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist wirklich gut, sich da immer wieder darüber bewusst zu werden, was mache ich hier eigentlich und was ist meine Motivation. Und dann ruhig groß denken auch. Das öffnet uns, das lässt uns wachsen. Und wir alle haben manchmal Tage, da wollen wir nicht groß denken, da wollen wir wirklich nur unsere bekannten vier Wände haben. Und das ist dann auch in Ordnung. Aber danach können wir wieder größer denken. Also die Frage war, wie kann man die Metapraxis und schwierige Gefühle, Karuna, schwierige Gefühle, so wie ist das Verhältnis miteinander? Wie kann man da praktizieren? Also, wenn wir in der Dharma-Praxis sind, dann und uns mit Dharma lernen, dann erkunden wir ja die Erfahrung von Gefühlen und Emotionen. Und das haben wahrscheinlich fast alle von euch in bestimmten Achtsamkeits-Retreats oder Kursen gelernt. Das ist allerdings etwas, was man immer und immer wieder üben muss, verfeinern muss. Nicht, weil es so sehr um die Emotionen geht oder gar darum geht, nur noch angenehme Emotionen zu haben, sondern um Weisheit in die Emotionen zu bringen. Und die Weisheit in Emotionen ist, wenn wir mit Emotionen Dharma praktizieren, ist ein bisschen anders als in westlicher Psychologie. Also aus der Dharma-Perspektive her fokussieren wir vor allen Dingen auch auf die Natur von Emotionen. Der Inhalt hat natürlich auch seine Zeit und seine Berechtigung, aber was uns besonders interessiert, ist die Natur von Emotionen. Und darin finden wir die sogenannten drei Merkmale. Das heißt, die sind vergänglich, die sind immer mit irgendeiner Form von Ich beschäftigt und dadurch haben sie das, was wir Dukkha nennen, inhärent. Und in Wahrheit sind sie aber etwas, sind sie leer. Das heißt, sie haben keine Eigenexistenz. Das sind die sogenannten drei Merkmale des Daseins. Das heißt, es sind nur immer vorübergehende Erfahrungen, die wir aber so nahe in uns haben, an die wir so gewöhnt sind, mit denen wir leben und die ja auch viel von unserer Lebenserfahrung ausmachen, sodass sie auch viel von unserer Aufmerksamkeit auf sich nehmen. Und wir durchlaufen angenehme Gefühle, neutrale Zustände und auch unangenehme Gefühle, die ja häufig auch schwierig dann sind und die häufig auch viel Energie mit sich bringen oder auch mal so ein ganzes Low an Energie mit sich bringen können. Also unsere ganze innere emotionale Welt, die nimmt schon sehr viel Raum ein. Und aus Dharma-Sicht sind wir nicht gegen Gefühle, sondern wir werden eigentlich immer wieder dazu ermutigt, genau hinzugucken, was davon ist eigentlich wirklich belastbar, sozusagen als ich oder mein. Und dazu üben wir die Achtsamkeit, um das ganz genau erforschen zu können. Und wir werden immer wieder darauf kommen, dass sich alles auflöst. Gefühle entstehen abhängig von Ursachen und Bedingungen, nämlich von irgendeiner Peripherie, die die Gefühle hervorruft und in Gang gesetzt hat. Und je nachdem, was weiter geschieht, lösen sich Gefühle auch wieder auf. Das ist unsere allgemeine Erfahrung und manchmal ist man ja mehr als froh, dass sich bestimmte Gefühle auflösen, oder? Den trauert man nicht unbedingt nach. Und andere Gefühle, die hätte man vielleicht gerne noch ein bisschen länger gehabt, aber die lösen sich auch wieder auf. Und bei einigen Gefühlen lernen wir mit sehr viel Aufmerksamkeit, was die auslösenden Faktoren sind und wann wir vorsichtig sein sollten. Und vielleicht dann doch einen Bogen darum machen, weil das einfach gesünder ist. Bei anderen Gefühlen wären wir ganz froh, wenn wir wüssten, was die auslösenden Faktoren sind, weil wir sie dann beeinflussen würden und dann würde es uns vorübergehend viel besser gehen, jedenfalls emotional. Also da auf der Ebene spielen sich Gefühle ab, dass sie eben, die sind da, aber sie sind vergänglich, sie kommen und sie gehen. Und da kann man nichts dran verändern. Das ist die Natur der Dinge. Das ist so wie Wellen, die immer wieder kommen. Metapraxis jetzt, das ist die Haltung, wie wir mit diesen emotionalen Wellen in Beziehung sind. Wie wir mit diesen manchmal geplanten, aber manchmal völlig ungeplanten Auslösern von Gefühlen umgehen können. Wie wir eine gewisse Haltung haben, die selbst kein Gefühl ist. Also nicht gefühlsdurchtränkt ist, sagen wir so. Metta selber wird durch Gefühle nicht unbedingt aus dem Lot gebracht. Sondern das ist so, Metta, die Qualität von Metta wird oft verglichen, oder in der Metta Sutra insbesondere. Metta ist wie die Fürsorge einer Mutter oder eines Vaters für ihr einziges Kind. Und das ist groß. Also, wenn ich mir überlege, was bedeutet es, auf meine alltäglichen Erfahrungen, also eine Haltung zu haben, die etwas wie eine innere Mütterlichkeit ist, eine innere Fürsorglichkeit, eine innere Geduld, eine Warmherzigkeit, also eine Mütterlichkeit oder vor allem eine Väterlichkeit im allerbesten Sinne. Da haben wir freundliche innere Haltung. Ja. Die kann auch mal tough sein. Also es ist nicht nur lieb und nett, das kann auch mal tough sein und sagen, hey, komm, jetzt mal Schluss hier. Ja, aber so diese innere Haltung von Metta, das ist es eigentlich, was wir kultivieren. Und wenn dann Gefühle kommen, und wenn wir uns vorstellen, wir haben vielleicht mit einem Kind zu tun, was gerade ganz aufgeregt ist, weil, was weiß ich, ein Spielzeug kaputt gegangen ist, ist aufgeregt, wütend, ängstlich und total traurig und alles. Und dann stellt euch vor, da ist eine Mutter, die behält die Nerven und kann das Kind trösten. Da ist Metta. Es kann mit dem Schmerz sein und es kann es einfach nur halten. Es kommt nicht an mit, ja, was bist du auch so blöd, dass du das und das, bla bla, sondern hält es einfach nur und weiß ganz genau, wie es ist, wenn einem was Doofes passiert ist. Und setzt dann nicht noch einen drauf, sondern kritisiert das nicht auch noch, sondern ist einfach nur da mit vom ganzen Herzen. Das ist Metta, das ist Karuna. So. Das ist es vielleicht. Oder wenn uns was Angenehmes gefühlt, wir sind total erfreut über irgendwas und so weiter. Und Metta ist, oder in diesem Fall Mudita, das ist die Mitfreude, die kann man auch sagen, Freude für, dass wir uns daran erfreuen, wenn wir angenehme Gefühle haben. Die müssen wir nicht gleich wieder kritisch angucken und sagen, na mal gucken, ob das auch wirklich echt ist. So, das wäre so eine kritische Stimme, ne? So, sondern sagt, boah, wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich freue mich daran. Lass dieses Gefühl sich ruhig ausbreiten. Ich weiß, das geht, löst sich auch wieder auf, aber jetzt ist es da. Wie schön. Es darf mir gut gehen. Das ist diese Freudeseite von Metta-Praxis. Und eine Mutter, die großzügig ist, oder ein Vater, der großzügig ist und seinen Kindern das Beste wünscht, der freut sich, wenn es ihnen gut geht. Der freut sich, wenn die Kinder, weiß nicht, wenn sie ein bisschen älter sind, sich verliebt haben zum Beispiel. Oder wenn, was weiß ich, irgendwas Gutes passiert. So, das ist es eigentlich so, diese großzügige innere Haltung. Also eigentlich kann man Metta-Praxis, diese Haltung, die kann ohne Großzügigkeit gar nicht gefunden werden. Und das ist vielleicht ein interessanter Aspekt, den ich auch in den nächsten Tagen noch in die Morgenmeditation bringen wollte. Also die Großzügigkeit, die sozusagen der Metta-Meditation zugrunde liegt, die brauchen wir auf jeden Fall. Dass wir uns selbst und anderen was gönnen, aber auch ein großes Herz finden, wenn jemand durch schwierige Zeiten geht oder wenn wir selber schwierige Emotionen erleben. Man sucht sich die ja nicht immer alle aus.